Der Montag danach, nach diesem Wochenende, nach diesem heißen Wochenende. Ich begrüße recht herzlich Sergi Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich würde mal sagen, wir wünschen unseren Zuhörern eine schöne Woche.
Geht's Ihnen gut?
Ich habe gut zu tun, bin jetzt viel unterwegs gewesen und wenn wir sehen, was uns die Nachrichten da bringen, sieht ja so aus, als ob uns der Stoff nicht ausgeht.
Auf jeden Fall. Was war los in Hamburg? Wollen wir mal über G20 reden oder ist das Thema durch?
Hm? Selbstverständlich, ja. Auch wenn alle schon alles durchgeredet haben, aber... Wir beide waren noch nicht dabei.
Ja, genau. Also die alte Frage, die wir euch letzte Woche schon gestellt haben, ist das legitim? Ist das ein legitimes Gremium oder gehört das auf den Müllhaufen der Geschichte, diese Institution?
Ich finde das erstmal sehr gut, dass Sie gleich mit Inhalten beginnen, zumindest also mit dem G20-Gipfel und nicht mit dem ganzen Drumherum, was da in der Nacht stattgefunden hat. Da haben wir eine völlige Schieflage der Berichterstattung in Deutschland an dieser Stelle. Muss man ganz selbstkritisch auf unsere Medien. Und wir sind ja Teil dessen blicken. Das heißt, die Skandalisierung an dieser Stelle hat wieder mal Urstände gefeiert. Ich sage jetzt mal, wenn der G20 auffallen will mit Inhalten, dann muss jetzt wahrscheinlich Putin, Donald Trump eine Torte ins Gesicht werfen und Angela Merkel auf eine Bananenschale ausrutschen. Dann werden auch schöne Bilder und Beiträge über das gebracht. Ich will damit sagen, es ist nach wie vor ein wichtiges Format, auch wenn es viele Hoffnungen, die wir da reingesteckt haben, seit den späten 90er Jahren nicht erfüllt werden. Wir haben uns ja wiederholt hier auch über den G7-Gipfel in gleicher Weise geäußert. Ich kann mich noch erinnern, das war ganz anders angedacht damals von Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt. Carter gehörte noch dazu, also man traf sich in ganz kleinen Kreis, um einfach Verständnis füreinander zu finden. Nun wissen wir natürlich zwischen Massenmördern, die auch in Hamburg eingeladen waren, die Völkermord begehen, zum Teil mit Leuten, die Kriegstreiber sind, also ich sage jetzt mal, Saudi-Arabien sorgt dafür, dass in Jemen viele tausende Menschen umkommen, gerade Russland für den Krieg in der Ukraine. In Syrien haben sie alle blutige Hände, das heißt also unter diesen Leuten eine Verständigung irgendwie zu kriegen, ist nicht einfach, aber die muss gemacht werden, sonst wird die Welt noch chaotischer und unüberschaubarer. Und insofern war das der Wert dieses Treffens, erstmal überhaupt zu schauen, was ist Legende, was ist Übertreibung, was ist in der Substanz so, und dass man bei bestimmten Themen 19-1 gegen den amerikanischen Präsidenten stand, das zeigt ja schon, dass die Welt sich dramatisch verändert hat und wir das dokumentiert bekommen haben.
Mhm. Trotzdem hat ja dieses Format, wie Sie es beschreiben, kein völkerrechtliches Mandat. Da wäre ja die Vereinten Nationen, die ja eigentlich genau dafür da sind, unter anderen Bedingungen und nicht unter die Bedingung, dass da eine ganze Stadt lahmgelegt wird.
Ja, sagen wir, das Lahmlegen einer Stadt ist noch das Wenigste. Ich glaube, da wird wieder auf sehr klein Weise diskutiert. Die Frage ist eher zu stellen, ob angesichts der Extremkräfte an den Rändern in einer Gesellschaft, auch in einer Demokratie, überhaupt noch eine Großveranstaltung irgendwo stattfinden kann. Nicht nur diese Art, auch andere. Ich meine, wir merken ja, dass wir Schwierigkeiten haben, in Deutschland selbst eine Olympiade auszutragen, weil einfach die Gruppeninteressen so stark auseinandergehen, dass das nicht mehr möglich ist. Also das ist nur ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Die sind nicht legitimiert, aber sie repräsentieren natürlich einen Großteil derer, die tatsächlich über ihr wirtschaftliches und politisches Gewicht her mitentscheiden, was wirklich in dieser Welt passiert ist. Man kann sich theoretisch vieles denken und hoffen. Die UNO ist nach wie vor sehr wichtig und sollte auch gestärkt werden. Ich bin immer dafür, für diese Organisation. Aber wir wissen auch, in der Organisation sitzen auch jede Menge Autokraten, Potentaten, Diktatoren, alle und so weiter. Und die verfolgen ganz andere Interessen, als die Weltgemeinschaft voranzubringen. Nicht anders ist es zum Teil hier. Und hier können wir zumindest die Hauptspieler, die sowas finanzieren, die Gruppierungen vertreten, wenigstens zueinander setzen. Und sie müssen sich irgendwo, wenn sie das Gesicht nicht ganz verlieren wollen, bewegen. Das haben wir ja am Rande ja auch festgestellt beim Treffen Trump und Putin, dass hier zwei narzisstische, Autokraten sich getroffen haben und letztlich wenigstens für Syrien möglicherweise ein bisschen was entschieden haben. Wir wissen es noch nicht. Bis jetzt hält zwar diese Waffenruhe, aber ob die perspektivisch dazu führt, dass der Syrien-Konfliktkrieg beendet werden kann. Wir müssen es sehen.
Wir müssen es sehen. Über die Ausschreitung ist genug gesprochen worden, dass das Empörungspotenzial sehr hoch.
Noch nicht alle haben genug darüber gesprochen, wir beide noch nicht. Ich muss wirklich sagen, die Berichterstattung war sehr unprofessionell. Das heißt, auch gestern, vorgestern in den Nachrichten waren nicht die Weltprobleme, die es zu lösen gibt, die Hungerkatastrophe in Afrika, andere Dinge im Vordergrund, also wofür eigentlich so ein G20-Gipfel dastehen müsste. Auch die kritische Auseinandersetzung, ob sie es machen oder nicht machen, Die Kritiker, die nach Hamburg gekommen sind, spielten keine Rolle, spielten nur Krawall eine Rolle. Ich glaube, da ist unsere Branche insgesamt auf einem falschen Weg unterwegs. Natürlich kann man die Hooligan-Berichterstattung bei jedem Event, und nichts anderes war das ja, das ist ja kein linker Protest, das sind ja einfach Hooligans im weitesten Sinne, also die auf brutalste Weise Randale suchen, ob nun bei Fußballspielen oder bei anderen Veranstaltungen oder hier. Das ist eigentlich die gleiche Klientel, auch wenn sie sich unterschiedlich nach außen hin verkauft. Da muss man einfach etwas dagegen tun, aber man darf nicht sich eine Woche lang oder 5-6 Tage lang von denen die Themen diktieren lassen. Das ist ein Fehler, der vorliegt, und da müssen wir kritisch sein. Wie ich einen zweiten kritischen Punkt zur Berichterstattung am Wochenende anmerken möchte, der nicht mit dem G20-Gipfel zusammenhängt, sondern mit der Befreiung von Mosul. Die Berichterstattung in den deutschen Medien ähnelt sehr an die Berichterstattung der russischen, ich hätte beinahe gesagt, sowjetischen Medien, der Moskauer Medien, als Aleppo eingenommen worden ist. Das heißt, die Zerstörung, das, was man bei dem anderen angekreidet hat, die Wucht der Bombardements und all die anderen, die sind völlig unterbelichtet, und es fehlen mir nur die jungen Pioniere mit kleinen Fähnchen, die Befreier begrüßen. Das heißt also, wir sind wirklich da nicht gut unterwegs im Augenblick, und das muss ich selbstkritisch auf unsere Branche bezogen anmerken.
Türkei, wenn wir über die Türkei reden, dann reden wir über schlimme Dinge. Jetzt können wir auch mal über was Positives reden oder zumindest was Hoffnungsvolles, kann man das so sagen?
Ja, wir müssen sehen, ob das tatsächlich, sagen wir, von Dauer ist. So ein auch Eventcharakter, wenn jemand 400 Kilometer marschiert, man konnte es vorher nicht ein. Es hätte ja auch sein können, es kommen 20 Hanseln in Istanbul an und es nimmt sie keiner zur Wahl. Aber das praktisch nach den Zahlen der Veranstalter über 1 Million Menschen gegen Erdogan, gegen seinen autokratischen Stil, gegen die Ausführung der Demokratie aufgestanden sind, das finde ich sehr bemerkenswert. Das ist der Unterschied zwischen dem Krawall in Hamburg, wo man pseudo-links sich tannt und sagt, ja, wir sind dagegen und wir möchten das, und wirklich Leuten, die riskieren, die etwas riskieren, die als Türken Schwierigkeiten bekommen können, das wissen sie, wenn sie zu so einer Demonstration gehen. Wenn du als Lehrer in Istanbul bei dieser Demonstration gefilmt wirst, kannst du davon ausgehen, dass du am nächsten Tag deinen Job verlierst. Das ist der Unterschied zwischen diesen, ja, kleinbürgerlichen Kinderchen, die da ein bisschen mit Feuer und Steinen spielen, in Hamburg, und dem, wo Menschen substanziell um Veränderungen, um andere Dinge kämpfen und dabei etwas riskieren. Das war in der Türkei der Fall. Also Hoffnung ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich von Dauer ist.
Es ist ja fast popelig, über Thüringen zu reden, aber wir leben nun mal in diesem Bundesland und es betrifft uns.
Na, es ist der Mittelpunkt der Welt, Thüringen, das wissen Sie. Also wenn die Welt einen Bauchnabel hat, dann sind wir das.
Ja, aber wir können es ja weglassen, aber es ist ja, hat sich ja doch ein bisschen was getan. Also auf der einen Seite die AfD und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch das kleine beschauliche Erfurt.
Ich würde mal sagen, die AfD ist gut, dass sie nicht in den Schlagzeilen vor den Wahlen ist. Man sollte sich da sehr zurückhalten. Die werden versuchen zu provozieren. Ich habe die Befürchtung, alle werden da drauf anspringen. Also irgendeine Rede von Herrn Höcke im September schafft ihnen wieder viel, viel Raum. Ich würde es nicht machen, aber das muss eben halt jeder für sich entscheiden. Dass dort in der Führungsspitze Auseinandersetzungen sind und die Gemäßigteren, soweit es sie gibt, in der AfD rausgedrängt werden oder sich verabschieden, war zu sehen, dass sie zum Rechtsextremismus neigten, ein Kern dieser Partei, das haben wir wiederholt diskutiert, ist nur eine Bestätigung. Insofern, Herr Rose, Sie lagen die ganze Zeit schon immer richtig.
Frau Herr, sehr gut. Das Sicherheitskonzept in Erfurt wird auch diskutiert, da gibt es zumindest mal eine politische Diskussion.
Ist ein abstraktes Thema, Sicherheitskonzept. Mir würde es ja vollkommen reichen, wenn an den Punkten, die diese Stadt, sage ich mal, prägen, also der Anger, der Domplatz, Fischmarkt, all die Dinge, wir halbwegs eine Situation hätten, die zivil ist. Das haben wir über Teile nicht gehabt. Wir haben ja sehr frühzeitig in unserer Sendung darauf hingewiesen, dass auf dem Anger sich doch etwas zusammenbraut. Alkohol, Rechte, zum Teil sieht man ja auch, was das für ein Milieu ist. Und das hat man geduldet. Man ist einfach dran vorbeigegangen. Eltern mit kleinen Kindern sind ja schon gar nicht mehr bei dem neuen Angerbrunnen da vorbeigegangen. Dass das jetzt mal diskutiert wird, wird zerredet. Da sind manche der Meinung, der Bürger muss ja das Recht haben, sich pöbelnd auf den Anger setzen zu können. Ich bin nicht der Meinung, dass das notwendig ist. Andere sagen, bedenken, ja, wenn wir sie vom Anger vertreiben, da werden sie woanders sich treffen. Das ist für schon mal ganz gut, wenn sie sich nicht ab dem Anger treffen. Das wissen wir. Wir haben das in Bautzen erlebt. Wenn da erstmal ein Übergriff von Größenordnung mit ausländerfeindlichem Hintergrund im Osten passiert, dann sind wir bis nach New York und Tokio in den Hauptnachrichten. Das möchte man für diese Stadt nicht. Insofern kann ich nur hoffen, dass diese Diskussion nicht nur beim üblichen Blabla bleibt, sondern auch Beschlüsse fasst.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich bedanke mich für den Espresso-Plausch. Liebe Grüße nach Weimar. Jetzt haben wir über Erfurt gesprochen. Und allen eine schöne Woche. Ihnen auch, Herr Lochthofen.
Weimar ist glücklich dran. Dort gibt es solche brisanten Probleme wie in Erfurt nicht. Das haben die ja schon immer gesagt. Sie wären unter Umständen ja auch die nettere, freundlichere, vielleicht sogar dann irgendwann bekanntere Hauptstadt gewesen, aber die Geschichte war bekanntlich anders.
Einen schönen Tag, tschüss.
Tschüss.